Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon herzlich willkommen. Sie sind nicht mehr jung, aber erfahren. Sie haben sich regelmäßig fortgebildet, waren in verschiedenen Unternehmen tätig und hatten womöglich eine Führungsposition. Und plötzlich, Sie sind jenseits der 50, flattert die Kündigung ins Haus. Weil der Betrieb umstrukturiert oder ganz eingestellt wird, sich vielleicht das Berufsbild verändert hat und es neue Jobanforderungen gibt. Für die Rente sind Sie noch zu jung und überhaupt wollen bzw. müssen Sie noch arbeiten, damit Sie über die Runden kommen. Doch ein neuer Arbeitsplatz ist für viele schwer zu finden. Und das, obwohl die Wirtschaft über Fachkräftemangel und fehlendes Personal klagt. Gibt es zu viele Vorbehalte gegenüber der Anstellung von älteren Arbeitssuchenden? Warum scheitern so viele jenseits der 50 dabei, einen neuen Job zu finden? Und was können Sie selbst, die Unternehmen und der Staat dafür tun, damit man wieder in den Arbeitsmarkt integriert wird? Schwierige Suche, trotz Fachkräftemangel kein Job für Ü50, fragen wir heute in der Lebenszeit. Vielleicht sind Sie ja selber betroffen. Welche Erfahrungen machen Sie, wenn Sie mit über 50 arbeitssuchend sind? Und wie ist die Sicht von Unternehmerinnen und Unternehmern, was die Einstellung von älteren Mitarbeitern betrifft? Sind Sie nicht mehr so produktiv und flexibel? Oder schätzen Sie vielleicht gerade deren langjährige Erfahrung und Expertise? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Und natürlich können Sie auf Wunsch auch anonym bleiben. Ja, und bei mir im Studio begrüße ich Dr. Laura Nägele. Sie ist Juniorprofessorin für Erwerbstätigkeit und Bildung im Alter an der TU Dortmund. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen und danke für die Einladung.
Und ich begrüße in Berlin Evelyn Reeder vom Bundesvorstand des DGB, wo sie Abteilungsleiterin Arbeitsmarktpolitik ist. Guten Morgen, Frau Reeder.
Guten Morgen, Frau Hinrichs.
Und in Nürnberg begrüße ich Daniel Terzenbach vom Vorstand der Bundesagentur für Arbeit. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, und herzlich willkommen alle in dieser Runde. Fangen wir vielleicht zunächst mit einer ganz kurzen Bestandsaufnahme an. Herr Terzenbach, wie weit verbreitet ist denn überhaupt das Phänomen? Was sagt die Statistik? Wie viele Personen jenseits der 50 sind aktuell arbeitssuchend gemeldet?
Zurzeit sind knapp 700.000 Menschen arbeitslos, die über 55 sind. Genau sind es 680.000.
Ah, über das 55
über jetzt? Über 55, Entschuldigung.
Okay, ja.
Genau. Und das entspricht einer Arbeitslosenquote, die ein klein bisschen höher ist als die Gesamtarbeitslosenquote. Wir sind hier bei 6,1%, während es über alle Altersgruppen ungefähr 6% sind. Und das sieht man schon, es ist ein bisschen mehr, es ist auch ein leicht stärkerer Zuwachs gegenüber dem Vorjahr. Letztes Jahr waren es knapp 9% weniger Menschen über 55, die arbeitslos waren. Und gegenüber den anderen Gruppen, die sind etwas weniger angestiegen. Obwohl wir sehen gerade insgesamt ein schwieriges konjunkturelles Umfeld, da trifft das bei über 55-Jährigen sogar etwas stärker zu.
Die sind also besonders betroffen. Was sind die Gründe dafür?
Insgesamt sehen wir, dass der Arbeitsmarkt breit gerade ein Aufnahmeproblem hat. Wir sehen, dass die Konjunktur wirklich schon jetzt seit 2 Jahren durchschlägt. Das ist ein großes Thema. Das trifft alle Altersgruppen. Im Besonderen halt bei über 55-Jährigen, wenn wir das als die ältere Arbeitsgruppe verstehen, da kann man ja auch noch andere Arbeitsgruppen anschauen. Da sehen wir schon, dass insgesamt die Freisetzung gar nicht das Problem ist. Wir sehen gar nicht, dass mehr Ältere ihren Job verlieren, als es vielleicht wahrgenommen wird, wenn es jetzt bei einzelnen großen Unternehmen sichtbar würde, dass es den goldenen Handschlag wieder gibt oder wie man das dann insgesamt gesellschaftlich diskutiert. Wir sehen aber, dass wenn man einmal arbeitslos geworden ist als Älterer, dann ist es umso schwerer, wieder in den Arbeitsmarkt zu kommen. Das heißt, wir haben nicht das Problem, Menschen werden schneller arbeitslos, wenn sie älter sind zurzeit, sondern wenn sie einmal arbeitslos sind, ist es für sie besonders schwierig, wieder reinzukommen. Das macht gerade den Hauptunterschied.
Mhm. Einer, der davon betroffen ist, ist jetzt am Telefon. Ich begrüße Eike Wiemer. Er ist Diplom-Ingenieur Maschinenbau und ehemaliger Betriebsleiter. Schönen guten Morgen, Herr Wiemer.
Ja, guten Morgen.
Herr Wiemer, Sie sind arbeitssuchend und auch schon längere Zeit. Wie kam es dazu?
Ja, ich bin jahrelang bei der gleichen Firma tätig gewesen, 27 Jahre. Und die Firma hat letztes Jahr die Produktion in Deutschland eingestellt und wurden alle 2400 Beschäftigten in Deutschland entlassen, weil eben die Geschäftstätigkeit hier beendet worden ist. Deswegen bin ich seit Anfang des Jahres arbeitssuchend. Ich hatte eigentlich eine mündliche Zusage für einen neuen Job, aber eben nur eine mündliche. Das hat nicht geklappt. Insgesamt habe ich mich schon seit Mitte des letzten Jahres mehrfach beworben, insgesamt über 50 Bewerbungen verschickt. Bisher ohne Erfolg. Wie gesagt, ich war 27 Jahre lang in der Firma, habe jahrelang Betriebe geleitet, unter anderem auch in den USA, im Engineering Projekte betreut, Anlagen gebaut, auch in Amerika, in Deutschland, weltweit Produktionsstandorte bezüglich Ofentechnologie und Energieeffizienz beraten, war Leiter der Technologie für Deutschland. Zuletzt war sogar Direktor des Projektmanagements für die gesamte Gruppe.
Also viel,
qualifiziert.
Auf jeden Fall viel Expertise, die Sie da mitbringen. Dann haben Sie ja sicher auch die Arbeitsagentur aufgesucht, um sich dann arbeitslos zu melden. Und wie war das?
Arbeitssuchend.
Ja, arbeitssuchend zu melden. Genau.
Arbeitssuchend.
Genau.
Und die Arbeitsagentur hat natürlich auch reagiert. Am 2. Januar, 9 Uhr, hatte ich direkt den ersten Termin des Jahres.
Gut. Und wie ist der verlaufen?
Da wurden letztendlich Daten abgeglichen und das war es. Denn da wurde mal direkt gesagt, für mich hätte man wahrscheinlich nichts. Und da ich in einer Transfergesellschaft bin, ist das auch noch nicht so dringend. Und in einem halben Jahr meldet man sich wieder, das war jetzt im Juli. Und im Dezember, um eben, wenn ich bis dahin nichts gefunden habe, das Thema Arbeitslosigkeit zu besprechen.
Also etwas, was ja Sie wahrscheinlich auch ein bisschen geschockt hat, oder diese Kündigung, die Sie erreicht hat, die ja auch viele andere erreicht hat dann, auch möglicherweise in einem ähnlichen Alter. Haben Sie sich das so schwer vorgestellt, diese Arbeitssuche?
Nein, ich bin natürlich davon ausgegangen, dass ich meinen Erfahrungen und Qualifikationen wesentlich schneller was finde. Dass sie so, das Ganze so zäh gestaltet, war dann doch überraschend und ist natürlich frustrierend. Andererseits gebe ich die Hoffnung nicht auf, weil wird schon irgendwas kommen, nur dass es eben so lange dauert, das hatte ich nicht erwartet.
Wie viele Bewerbungen haben Sie verschickt?
Ja, 50 Direktbewerbungen, 9 Bewerbungen an Interimsprovider, 13 Bewerbungen an Personalberater.
Also schon eine ganze Menge, und da kamen ausschließlich Absagen?
Bisher ja.
Ja. Ich gebe das mal weiter in die Runde. Frau Greder vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Ist das so ein Fall, wie Herr Wiemer ihn gerade geschildert hat, der Sie auch erreicht unter Ihren Mitgliedern, dass Leute sagen, das ist ganz typisch, mir passiert das auch in dem Alter, möglicherweise in der Branche, dass ich plötzlich arbeitssuchend bin?
Ja, der Fall von Herrn Wiemer ist leider kein Einzelfall. Herr Terzenbach hat es ja auch schon gesagt, dass ältere Menschen, besonders die Altersgruppe ab 55, mehr als andere Altersgruppen von Arbeitslosigkeit betroffen ist. Und wir haben auch, Herr Terzenbach nannte ja die Zahl von 9%, das sind immerhin 54.000 Arbeitslose mehr in dieser Altersgruppe innerhalb von einem Jahr. Und das steht halt im Widerspruch dazu, dass viele Betriebe angeben, zeitnah keine passenden Arbeits- oder Fachkräfte zu finden. Und was die Altersgruppe ab 55 auch oder ab 50 auch auszeichnet, ist, dass sie überdurchschnittlich qualifiziert sind und gleichwohl fast jeder Zweite dort in die Langzeitarbeitslosigkeit geht beziehungsweise langzeitarbeitslos ist und sie auch als Langzeitarbeitslose noch besser qualifiziert sind als vergleichbare Langzeitarbeitslose in anderen Altersgruppen. Und leider gibt es viele solche Fälle und es ist immer schwierig herauszufinden, woran es liegt. Liegt es an Qualifikationen, die vielleicht nicht so nachgehalten wurden im alten Unternehmen, dass das für den Arbeitsmarkt die Menschen gestärkt hat, also die Beschäftigungsfähigkeit gestärkt hat? Liegt es daran, dass es vielleicht grundsätzliche Vorbehalte dagegen gibt, Ältere einzustellen? Da muss man sich sicher auch immer den Einzelfall angucken. Aber Fakt ist, Ältere haben es trotz des beklagten Mangels an Fachkräften in vielen Branchen wirklich sehr, sehr schwer, einen neuen Arbeitsplatz zu finden und suchen auch sehr viel länger nach neuer Arbeit.
Aber es gibt natürlich auch gewerkschaftliche Errungenschaften wie Alterskündigungsschutz, Altersverdienstsicherung. Das alles schützt jetzt nicht in diesen Zeiten.
Also im Fall von Herrn Wiemer, wenn der Betrieb eingestellt wird, dann Klar. schützt nicht mal Unkündbarkeit. Natürlich gibt es einen guten Kündigungsschutz und eine Sozialauswahl, in der das Alter auch berücksichtigt wird. Aber das schützt am Ende natürlich in bestimmten Fällen nicht vor dem Verlust des Arbeitsplatzes. Wenn keine Arbeit mehr da ist, dann geht die Arbeit verloren. Dann kann man nur hoffen, dass sich vielleicht andere Unternehmen finden, die sehen, dass dort Fachkräfte frei werden und sich um die bemühen. Wir haben ja solche Arbeitsmarktdrehscheiben mittlerweile. Und das ist auch sinnvoll. Also es ist ja ein volkswirtschaftlicher Unsinn, wenn Fachkräfte, die dringend gesucht werden, erst in die Arbeitslosigkeit gehen und dann auch mit, ist ja auch mit hohen Kosten verbunden, mühselig sich wieder in den Arbeitsmarkt bewegen mit Unterstützung der Agentur für Arbeit. Es wäre natürlich wirklich besser, wenn so Job-to-Job-Modelle da greifen würden. Wenn man dann sehen würde, da hat man gut qualifizierte Leute. Und wenn die nicht alles mitbringen, dann eben auch, es gibt ja geförderte Weiterbildung. Es gibt viele Möglichkeiten, gerade wenn man sich so engagiert wie Herr Wiemer, dass man auch sich neu aufstellen kann für einen anderen Arbeitsplatz in der Branche oder auch in einer anderen Branche. Ich glaube, da muss noch sehr, sehr viel mehr Bewegung rein.
Mhm. Herr Wiemer, da frage ich Sie gleich mal, Stichwort geförderte Weiterbildung. Hat man Ihnen etwas derartiges angeboten bei der Agentur für Arbeit?
In der Transfergesellschaft oder natürlich auch. Ja. Ist halt in der Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur. Da werden natürlich Qualifikationen angeboten. Das ist ja das Ganze mehr für Gewerbliche ausgerichtet. Deswegen in meinem Fall, ja, ist das nicht ganz so einfach. Natürlich habe ich mir jetzt auch Lehrgänge rausgesucht, weil spezifische Sachen, die bei uns im Konzern geregelt waren, vielleicht im Alltagsgebrauch nicht so klar sind. Wenn man Energieeffizienz berät innerhalb des Konzerns, dann werde ich jetzt im Lehrgänge noch von der Industrie- und Handelskammer beziehungsweise auch vom TÜV Nord machen, die dann bekannter sind, damit man sozusagen die Stichwortsuche nachher erfüllt, dass man solche Sachen eben hat.
Also da setzen Sie schon ein bisschen Hoffnung darauf, dass Sie dadurch vielleicht besser wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden können?
Ja, dass man eben, wenn man in Richtung Freiberufler geht oder als Berater, dass man sagen kann, man hat hier die klassischen Steine, um sich da bewerben zu können oder darstellen zu können. Das werde ich machen, auch wenn man das eigentlich schon hat, aber eben nicht die Begrifflichkeiten erfüllen kann.
Ich gebe das mal weiter an Frau Nägele. Sie forschen ja auch zu Erwerbstätigkeit und Bildung im Alter. Wenn Sie jetzt diesen Fall jetzt zum Beispiel von Herrn Wiemer hören, ist das etwas, wo Sie sagen, das ist ganz typisch und das ist, da versucht jemand, der hochqualifiziert ist, wieder in den Arbeitsmarkt zu kommen und da gibt es aber Hürden. Welche sind das?
Ja, auf jeden Fall ist das, also tatsächlich ist der Fall, der hier von Herrn Wiemers geschildert wurde, etwas, den wir auch in unseren Forschungsdaten immer relativ regelmäßig sehen. Wir haben tatsächlich ein geringeres Risiko bei Älteren, eben arbeitslos zu werden. Das ist das, was wir das Zugangsrisiko nennen. Das wurde eben auch schon von Herrn Terzenbach ja auch angesprochen. Das ist jetzt in dem Fall sozusagen leider dann doch eingetreten. Aber das Verbleibsrisiko, also das Risiko, langfristig arbeitslos zu bleiben, ist bei älteren Beschäftigten höher. Es gibt ja verschiedene Gründe, wurden ja eben auch schon genannt. Die Qualifikation ist natürlich ein ganz zentraler. Also habe ich zum Beispiel sehr viele Qualifikationen, wie ich das glaube jetzt bei Herrn Wiemer ja auch rausgehört habe, die sehr unternehmensspezifisch waren, die vielleicht auch nicht direkt auf dem ersten Blick erkennbar sind für neue potenzielle Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. Der zweite Punkt ist aber auch, und das würde ich gerne auch nochmal stark machen, dass es tatsächlich eben auch sehr, sehr starke Vorbehalte oder auch, man könnte auch schon sagen, Vorurteile gegenüber ältere Beschäftigten gibt, die arbeitssuchend sind und die können sich sowohl auf die Qualifikation beziehen, also entweder, dass die Person die Qualifikation, die ich für mein Unternehmen möchte, nicht hat oder dass ich glaube, dass diese Qualifikation eben nicht nachgereicht oder nachgearbeitet werden kann, weil ich zum Beispiel der Meinung bin, dass ältere Beschäftigte schlechter lernen als Jüngere es tun. Mhm. Aber es können auch Vorbehalte gegenüber generell der Produktivität von älteren Beschäftigten oder dem Gesundheitszustand von älteren Beschäftigten sein. Also wir finden da ein ganzes Bündel von tatsächlichen Vorurteilen, die in den Studien auch immer und immer wieder sich zeigen auf Seite der Arbeitgebenden, die aber interessanterweise, wenn man versucht zu prüfen, ist es denn tatsächlich wahr? Also sind ältere Beschäftigte weniger produktiv, weniger lernbereit, keinen Bestand haben? Also wir haben keine Studie, wo drin steht, ältere Beschäftigte sind per se weniger willig zu lernen oder weniger produktiv, sondern wir müssen viel mehr darauf achten, welche Lernsettings haben die älteren Beschäftigten eigentlich, wie wird Qualifizierung an ältere Beschäftigte herangetragen, werden sie dazu auch aufgefordert und eingeladen. Also es ist eigentlich ein sehr multikomplexes Feld, dieser Bereich der Vorbehalte und der Verurteile.
Es geht gleich mal weiter an Herrn Terzenbach. Wie ist das bei der Bundesagentur für Arbeit? Werden da die entsprechenden Arbeitssuchenden motiviert, sich fortzubilden? Sind die Mitarbeiter auch entsprechend geschult, für diese Klientel Arbeitsplätze zu finden?
Ja, ich würde jetzt nicht von dem Klientel sprechen. Das ist ja mittlerweile, und wir sind mitten im demografischen Wandel, das ist ja eine ganz normale Gruppe von Menschen, die in einem Veränderungsprozess, jetzt haben wir gerade das Beispiel in der gesamtheitlichen Betriebsaufgabe gehört, da betrifft es ja auch alle Altersgruppen. Natürlich gibt es Spezifika, das ist ja gerade aus der wissenschaftlichen Perspektive schon mit aufgenommen. Muss man vielleicht anders lernen? Gibt es andere Lernaufsetzpunkte? Man hat ja schon von ganz viel erreicht. Kann man das anders wertschätzen? Kann man das anders integrieren in Bildung? Das versuchen wir natürlich in der Beratung aufzugreifen. Und das ist was anderes, wenn ich einen jungen Menschen habe vor mir, der 25 ist, der vielleicht noch keine Bildungserfahrung hat, eine Schule abgebrochen hat, oder wenn ich jemand wie Herrn Wiemers habe, der ein ganzes Berufsleben schon Erfolg hatte und ganz, ganz viel gelernt hat, vielleicht noch nicht formal nachgezogen in Attestaten, wie Sie es gerade von der Industrie- und Handelskammer beschrieben haben, Herr Wiemers. Aber es ist natürlich in der Beratung schon mal noch mal spezifisch, man guckt auf eine ganz andere Form von Lebenslauf. In Deutschland sind wir, und das hat mir das Beispiel von Herrn Wiemers gerade wieder gezeigt, schon noch sehr zertifikatsorientiert und gucken weniger auf die Kompetenzen, die in dieser Lebensphase, in dieser längeren Lebensphase einfach erworben sind. Wir sind noch nicht da, diese ganzen Schätze, diese Tätigkeiten, die vielleicht nicht formal irgendwo auf Papieren und Zertifikaten nachgezogen sind, richtig gut aufzunehmen. Und da haben wir sicherlich auch als BA noch einen Weg vor uns. Aber das ist, glaube ich, ein Trend. Bildung ist in Deutschland extrem zertifikatorientiert, dass wir hier mehr auf die Kompetenzen und die Tätigkeiten, die aufgenommen wurden, in diesen Lebensphasen aufgreifen. Das ist auch noch ein Stellschraube, da sehe ich auch die BA noch mit in der Pflicht. Das ist aber, glaube ich, ein insgesamt Thema am Arbeitsmarkt.
Das heißt, man muss sich immer weiter qualifizieren, immer weiter zertifizieren dann auch mit entsprechenden Aufgaben, die man dann bewältigt, die man auch zeigt, ich bin bereit, das zu machen, ich bin auch noch flexibel genug, das zu tun. Fördern das die Unternehmen denn auch überhaupt? Ich meine, es ist ja auch der Punkt, denke ich auch, Frau Reda, dass es auch im Interesse des Gewerkschaftsbundes natürlich ist, ganz viele ältere Arbeitnehmer gerade in diesen Zeiten des Fachkräftemangels zu halten. Das heißt, man muss ja auch schon während des Arbeitsprozesses versuchen, diese jetzt nicht schon früh in die Frührente zu schicken, wie es ja lange Zeit mal getan wurde, wo man sieht ja, man muss die halten, um auch überhaupt jetzt aufgrund des Fachkräftemangels dem gewappnet zu sein. Passieren da Anstrengungen eben auch schon, um so einen Fall wie Herrn Wiemer jetzt vielleicht vorzubeugen, dass diese älteren Mitarbeiter gar nicht erst arbeitslos werden?
Die Unternehmen tun, glaube ich, sehr viel für Qualifizierung, machen aber ganz viel beim Thema Anpassungsqualifizierung. Das heißt, immer wenn besondere Kenntnisse benötigt werden, dann wird halt der nächste Schritt gemacht, was, glaube ich, noch nicht in ausreichendem Maße und gerade auch vielleicht bei kleinen und mittleren Unternehmen gemacht wird, ist so eine vorausschauende Qualifizierung. Das hat auch etwas damit zu tun, dass manche Unternehmen oder viele Unternehmen gar nicht wissen, wo bei ihnen in der digitalen und ökologischen Transformation die Reise hingeht. Also gar nicht so vorausschauend denken. Und wenn man nicht weiß, wo man in 5 oder 10 Jahren steht, ist es natürlich auch schwierig zu sagen, was fehlt da meinen Mitarbeitenden noch, damit sie auf diesem Weg mitgehen können. Das ist im Übrigen auch ein Eindruck, der mir aus der Praxis der BA geschildert wird. Die BA hat ja spezielle Beraterinnen und Berater im Erwerbsleben, die sich genau darum kümmern, nämlich zusammen mit dem Arbeitgeberservice die Unternehmen diesbezüglich zu beraten. Aber sie können ihnen natürlich nicht sagen, welches Geschäftsmodell sie verfolgen, sondern nur, wie können sie ihre Beschäftigten dahin mitnehmen. Es gibt jetzt ein gutes Instrument, das ist in Kraft getreten am 1. April 2024. Das nennt sich Qualifizierungsgeld. Setzt voraus, dass es eine Betriebsvereinbarung gibt oder einen Tarifvertrag. Und dann wird eben gefördert in dem Unternehmen, was halt eine Qualifizierung durchführt, die Menschen in dem Unternehmen stärkt, dass sie ihren Arbeitsplatz behalten. Das richtet sich also an Unternehmen im Strukturwandel. Und nun muss man, glaube ich, dem Instrument eine Chance geben. Aber unsere Beobachtung zeigt, also wir haben ja schon einige Regelungen zum Thema Qualifizierung im Erwerbsleben, also wenn Arbeitslosigkeit noch nicht eingetreten ist, dass das relativ schleppend läuft. Wobei wir jetzt merken, dass die Förderzahlen in dem Bereich, also Qualifizierungsförderung von Menschen, die noch Arbeit haben, steigen. Also so allmählich scheint die Botschaft anzukommen, dass man da auch die Unterstützung der BA in Anspruch nehmen kann. Aber es ist eben noch nicht so, dass man sagen kann, flächendeckend und für alle, die es brauchen.
Ja, also ein wichtiger Hebel möglicherweise, wo man ansetzen kann. Herr Wiemer, Ihnen hat das jetzt ja nicht helfen können, weil es diesen Betrieb nicht mehr gibt. Wie schauen Sie jetzt in die Zukunft? Was machen Sie? Fühlen Sie sich selber aufs Abstellgleis abgeschoben oder sind Sie motiviert, weiter zu gucken?
Ja, bin natürlich motiviert, weiter zu gucken. Natürlich werde ich auch weiterhin Direktbewerbung schreiben und gucken, was auf dem Arbeitsmarkt verfügbar ist. Andererseits bereite ich mich auch auf die Selbstständigkeit vor, als Freiberufler. Habe das auch schon beim Finanzamt angemeldet. Ich habe auch hier einen Karrierecoach beauftragt, um mich erstmal fit zu machen für den Arbeitsmarkt. Das ist auch sehr gut. Wie gesagt, wenn man sich selber als Profi darstellt, erwartet, muss man auch mal professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Ja. Natürlich kostet das Geld, aber man macht es. Und ja, wie gesagt, ich versuche da mehrgleisig zu fahren, denn
wir drücken Ihnen
nur
die Daumen.
Eine Karte zu setzen.
Das ist wichtig.
Das funktioniert nicht so einfach, wie man sich das vorstellt.
Genau, wir drücken Ihnen die Daumen, Herr Wiemer, und vielen Dank, dass Sie uns das geschildert haben, wie Ihre Erfahrungen sind. Rufen Sie uns gerne auch weiterhin an unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 446 44464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gleich nach den Nachrichten diskutieren wir weiter über die schwierige Suche trotz Fachkräftemangel. Kein Job für Ü50, fragen wir. Sie sind nicht mehr so flexibel, weniger motiviert, weniger leistungsfähig und hängen neuesten Entwicklungen zum Beispiel bei der Technik hinterher. Das sind oft typische Vorurteile, die häufig ältere Beschäftigte zu spüren bekommen, wenn es auch nicht explizit gesagt wird. Denn das wäre ja ein Fall von Altersdiskriminierung und ist verboten. Dafür schützt das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Oder ist da etwas dran an diesen Zuschreibungen? Und werden ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer denn nicht zunehmend unverzichtbar, weil aufgrund des demografischen Wandels immer weniger junge Arbeitskräfte nachkommen? Schwierige Suche, trotz Fachkräftemangel, kein Job für Ü50. Darüber diskutieren wir weiter in der Agenda mit Daniel Terzenbach von der Bundesagentur für Arbeit, mit Evelyn Reder vom DGB und mit Laura Nägele, Juniorprofessorin für Erwerbstätigkeit und Bildung im Alter an der TU Dortmund. Und bringen Sie sich auch gerne ein in die Diskussion mit Ihren Fragen und Erfahrungen unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 446 44 64 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Genau, es ist die Lebenszeit und wir wollen in dieser Lebenszeit nochmal das Thema aufgreifen, was wir eben hatten vor den Nachrichten, dass wir gucken, was macht diese Qualifikation aus? Also wir haben ja schon gehört, dass Qualifizierungen ganz wichtig sind während des Berufslebens. Wir haben das von Herrn Wiemer gehört, der das auch gemacht hat, der uns seine Situation geschildert hat eben. Aber wie sieht das aus bei unterschiedlichen Unternehmensgrößen eigentlich? Können da kleinere und mittlere Betriebe da mithalten? Frau Nägele, wie sieht das aus?
Ja, also wir haben, wir können schon sagen, dass Betriebsgrößen oder auch bestimmte Sektoren einen Einfluss darauf haben, welche Chance ich als ältere Arbeitnehmer, als ältere Arbeitnehmerin habe, an Qualifizierung teilzunehmen. Wir haben vor ein paar Jahren meine Studie im Handwerk gemacht, wo wir uns vor allen Dingen eigentlich die sehr technologielastigen Gewerke wie Elektro, SAK, Metall, wo ja auch gerade sehr viel Innovation passiert, Stichwort Energiewende. Und da ist es tatsächlich so, dass viele der Unternehmen tatsächlich einen Planungshorizont von 10 bis 12 Monaten haben. Sozusagen die Idee, Menschen oder eigene Beschäftigten zu qualifizieren für die Aufgaben, die in der Zukunft vielleicht noch kommen, die in 2 oder 3 Jahren auf mich als Unternehmer, Unternehmerin zukommen, ist manchmal ganz schön schwierig, wenn ich im Prinzip 10 Monate im Voraus planen kann. Ein Punkt, den ich aber gerne auch nochmal im Bereich der Qualifizierung aufgreifen würde, ist, dass wir eben auch hier sehen, dass Altersbilder oder altersdiskriminierende Vorstellungen eine Rolle spielen. Also wir sehen, dass Beschäftigte, also wir sehen, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber tatsächlich auch Vorurteile gegenüber Ältere haben, konkret bezogen auf das Lernen, was dann dazu führt, dass älteren Beschäftigten diese Angebote gar nicht gemacht werden oder dass ihnen andere Angebote gemacht werden als zum Beispiel jüngeren Kolleginnen und Kollegen, zum Beispiel eher Angebote, die darauf ausgezielt sind, irgendwelche Qualifikationen anzupassen, aber eben nicht langfristig weiterzuentwickeln, in neue Geschäftsbereiche reinzudenken. Und ein Punkt, den wir aktuell in einem Forschungsprojekt auch noch verfolgen, ist, dass ja auch die Welt der Qualifizierung und der beruflichen Weiterbildung sich gerade stark im Wandel befindet. Seit Corona ist ja sehr, sehr viel der betrieblichen Weiterbildung in den digitalen Raum verschoben worden. Also Sie kennen das ja vielleicht auch. Sie machen Ihre Qualifizierungen jetzt auf einer Lernplattform oder in einem Online-Zoom-Meeting-Raum oder sie gucken sich Videos an und danach gibt es entsprechende Wissensabfragen. Und was wir uns natürlich auch so ein bisschen fragen, ist, inwieweit hier wieder dieses Stereotyp, das Sie ja eben auch schon angesprochen haben, dass ältere Beschäftigte zum Beispiel nicht so digital affin sind oder nicht so viele digitale Kompetenzen haben, hier eben dann dazu führt, dass ältere Beschäftigte in diesen digitalen Qualifizierungen eben noch weniger berücksichtigt werden. Und wir haben Studien durchgeführt in sehr großen namhaften Unternehmen in Deutschland, wo wir Interviews geführt haben. Und wir können schon sehen, dass es diese latenten Vorurteile dort gibt. Also es wird darauf hingewiesen, dass man sagt, na ja, wir schicken die Älteren gerne in eine Qualifizierung, aber in die digitalen, ja, da müssen sie halt nicht unbedingt rein. Das funktioniert ja nicht, das schaffen die nicht, den Zugang können sie nicht, sie sind nicht bekannt oder vertraut mit den digitalen Lernumwelten. Und das ist natürlich auch ein Punkt. Wir müssen darüber reden, dass sich Arbeitswelten und Lernwelten eben auch dynamisch verändern und dass das vielleicht wieder neue Probleme für ältere Beschäftigte hervorrufen kann.
Ganz, ganz wichtig, denke ich mal, diese Qualifizierung, diese digitalen Qualifizierungen in der jetzigen Situation. Und ich möchte jetzt Lars Kaiser aus Hamburg begrüßen, der am Telefon ist. Schönen guten Morgen, Herr Kaiser.
Ja, guten Morgen.
Herr Kaiser, sind Sie selber, ich lese, Sie sind 53 Jahre alt, sind Sie selber betroffen von Arbeitslosigkeit?
Ja, in der Tat. Ich habe meinen Job verloren und habe jetzt mittlerweile aber schon wieder einen neuen gefunden. Aber jetzt in der Rückschau ist mir zwei Sachen sehr aufgefallen. Ich glaube, jeder Arbeitnehmer hat da auch eine gewisse Hohlschuld, nämlich ab 50 wirklich sein berufliches Netzwerk zu pflegen, um so einem Arbeitsplatzverlust durchaus entgegenzuwirken, indem man LinkedIn, Xing und sich regelmäßig fragt, ja, was sind denn eigentlich meine beruflichen Connections und wenn ich einen neuen Job suchen würde, wen würde ich ansprechen? Das gibt einem Sicherheit und wenn man in der Situation ist, Jobs ab 50 kommen wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem eigenen Netzwerk, weil Blindbewerbungen natürlich schon eine Herausforderung sind. Mhm. Aber in dem Zuge, ein zweiter Punkt vielleicht, die Arbeitsagentur hier in Hamburg hat ein super Training gerade für arbeitslose Ältere, in dem erstmal die Bewerbungsunterlagen erstellt werden. Das dauert 3 Tage, Lebenslauf, Motivationsschreiben, Anschreiben, wo die eigenen Kernkompetenzen rausgearbeitet werden. Und dieser gesamte Prozess hat bei mir 3 Wochen gedauert, weil man sich quasi nochmal selbst erfinden muss.
Also Sie mussten auch selber gucken, welchen Stärken habe ich, welche Fähigkeiten habe ich, in welchem Bereich, darf ich fragen, sind Sie tätig?
Also ich habe schon sehr viele Dinge gemacht. Meine letzte Tätigkeit war in der Softwarefirma als kaufmännischer Leiter. Habe davor aber auch schon Beratung gemacht in der produzierenden Gewerbe. Ich bin halt nicht so ein Linienmensch in einem Unternehmen, was es wahrscheinlich einfacher macht, einen neuen Job zu finden, weil man in einer Tätigkeit war. Ich habe sehr viele Dinge gemacht. Und da muss man sich auch die genau richtig passenden Unternehmen suchen. Meine Passgenauigkeit sind jetzt eher kleinere mittelständische Unternehmen, in denen Generalisten gesucht werden. Aber genau diese Themen werden in diesem Prozess sehr gut herausgearbeitet, wo man sich eigentlich wie bewerben soll.
Also Lob an die Arbeitsagentur offensichtlich. Absolut. Herr Terzenbach, sind alle Agenturen so gut aufgestellt? Gibt es das grundsätzlich, dass man diese Unterstützung findet als Arbeitssuchender über 50, da eine wirklich passgenaue Bewerbung zu erstellen?
Ja, wir geben uns natürlich jetzt Mühe, auch der Personengruppe alleine noch gerechter zu werden, weil sie einfach immer größer wird. Wir haben in der Vergangenheit hat man natürlich erstmal die Berufsorientierung, die hat vielleicht jeder im Kopf. Das ist die für junge Menschen, wenn sie die Schule enden, wenn es in Richtung Studium oder Ausbildung geht oder ich mache eine weiterführende Schulklasse. Da sind wir ganz stark, da sind wir traditionell sehr weit aufgestellt. 1 Million junge Menschen beraten wir jedes Jahr. Wo wir in der Stärke sind, zu gucken, was sind Kompetenzen, was habe ich gelernt, worauf habe ich Lust, was sind meine Interessen. Das ist bei Älteren natürlich ganz, ganz anders. Der Herr Kaiser hat das gerade ganz fantastisch dargestellt. Das ist ja erstmal die Frage, was alles, was ich gelernt habe in unterschiedlichen oder vielleicht auch nur in einem Unternehmen, kann ich denn zukünftig nutzen, was mir selber gar nicht bewusst ist? Also quasi neue Berufsorientierung aus dem Erwerbsleben heraus. Was sind meine Kompetenzen, Stärken, die ich vielleicht selber gar nicht mehr wahrnehme? Auch vielleicht gar nicht weiß, was braucht denn der Arbeitsmarkt von dem? Oder was ist davon im Zweifelsfall wirklich tatsächlich ein paar Jahre her und müsste ich refreshen? Also da haben wir mit der Berufsberatung im Erwerbsleben, aber auch jetzt unseren Beratungen für Ältere, schon uns breiter aufgestellt. Freut mich natürlich, wenn es in Hamburg super klappt. Es gibt sicherlich bei so vielen Fällen, die wir haben, gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Fall, wo es nicht so gut klappt.
Ja, vielen Dank, Herr Kaiser, dass Sie uns Ihre Erfahrungen geschildert haben, dass es bei Ihnen geklappt hat und dass diese wichtigen Faktoren, das Netzwerk zu pflegen und auch perfekte Bewerbungsunterlagen abzuliefern, ganz entscheidend sind bei diesem Prozess der Arbeitssuche der über 50-Jährigen. Und ich gehe gleich weiter zu Tanja Rehbock, die jetzt am Telefon ist. 60 Jahre alt, lese ich, und aus dem Norden kommend. Schönen guten Morgen, Frau Rehbock.
Guten Morgen.
Frau Rehbock, Sie sind auch Arbeitssuchende. In welchem Bereich?
Also ich, wie mein Vorredner schon gerade sagte, ich war lange in Führungspositionen über 28 Jahre, also als Marketingleiterin, Vertriebsleiterin, Geschäftsführerin, habe also Unternehmen auch aufgebaut, war auch 20 Jahre in der Beratung nachher tätig, Unternehmensberatung. Und habe jetzt, wie mein Vorredner schon sagte, mir tatsächlich Gedanken gemacht, macht es Sinn, in Konkurrenz zu meinen Jüngeren zu treten? 30-Jährige haben ja auch schon Kompetenzen. Und habe dann gesagt, was kannst du wirklich bieten? Und habe dann gesagt, okay, Nachwuchskräfteförderung, Mentoren, also alles da, wenn es um Führung geht, wenn es um die Weiterbildung geht der jüngeren Leute, die ja ihre Zukunft auch selbst gestalten sollen. Und das habe ich dann versucht, auch initiativ zu machen, habe sehr, sehr viele Initiativbewerbungen geschrieben, auch natürlich mal auf Anzeigen, aber leider ohne Erfolg.
Also wie viele Bewerbungen haben Sie dann verschickt?
Also jetzt so im letzten Jahr über 200.
Oh, enorm. Und da kam ausschließlich Absagen?
Ja, also natürlich initiativ. Ne? Mhm. Das sind dann natürlich auch Sachen Bewerbung, Nachwuchskräftetrainerin oder Mentorin und natürlich Fachkräftemangel wird gesucht, machen Sie sich Ihre selber, ich helfe Ihnen dabei und so weiter. Also auch natürlich im selbstständigen Bereich, logischerweise auch.
Ja, und wie erklären Sie sich das? Wie ist das für Sie, wenn Sie sagen, ich habe jetzt so viel Initiative an den Tag gelegt, ich mache so viel und es fruchtet doch nicht?
Also zu Anfang war das natürlich wirklich sehr, sehr frustrierend, weil ich tatsächlich gesagt habe, also ich komme mir vor wie ein Rennpferd, das man in den Stall gestellt hat. Und nun gucke ich hier gegen die Wand und ich habe doch noch so viel zu geben. Das waren zuerst meine Gedanken. Habe mir dann aber überlegt, wenn ich jetzt heute 30 wäre, die ja auch mit Kompetenz, auch die Personalmenschen, die in den Personalabteilungen sind, das sind ja keine dummen Menschen. Und wenn ich mir vorstelle, als ich 30 war, fing das so an mit dem Internet. Und ich hätte meinen Vater einstellen sollen, der auch 30 Jahre älter war, der aber noch hinterm Schreibtisch saß mit einer Sekretärin und Steno und so weiter. Ich hätte meinen Vater auch nicht eingestellt.
Okay, das sind vielleicht noch andere Sprünge vielleicht, die auch gewesen sind in diesen Jahrzehnten. Mittlerweile sind auch ältere technikaffin und mit Digitalisierung über einen großen Teil ihres Berufslebens vertraut.
Ja. Das stimmt natürlich. Nur dennoch muss man sich vielleicht ein bisschen fragen, wer ist man, um jungen Leuten zu sagen, wie sie ihre Zukunft zu gestalten haben. Und ich glaube, wir Älteren können nur in diese Richtung helfen. Aber wir können die Zukunft nicht mehr gestalten. Das müssen die Jungen schon tun. Ja. Aber wenn Unternehmen verstehen würden, dass wir da unsere Kompetenz haben, also sie nach vorne weiterzubringen, aber im Hintergrund bleiben, ich glaube, dann wären wir sehr, sehr wertvoll.
Ja, ganz vielen Dank, Frau Rehbock, dass Sie uns das geschildert haben. Ich drücke Ihnen natürlich weiter die Daumen, dass Ihre Expertise geschätzt wird, dass es vielleicht auch mit der Selbstständigkeit klappt, dass Sie da gut beratend tätig sein können. Und möchte jetzt nochmal Frau Reda einbeziehen vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Also wenn wir diese Fälle jetzt gehört haben, dass es wichtig ist, Netzwerke zu pflegen, dass es wichtig ist, eine gute Bewerbungsgeschichte zu zeigen, dass man sich fortbilden muss, dass man aber auch im Kontakt alt und jung sich nicht als Konkurrenten vielleicht sieht, sondern sagt, dass alle Kräfte sind wertvoll. Ist das etwas, wo Sie sagen, das wird zu wenig gesehen? Oder sehen Sie auch in Ihrer Gewerkschaft Betriebe, wo Sie sagen, da passiert das doch schon, dass diese Fähigkeiten auch geschätzt werden?
Also erstmal möchte ich sagen, dass mit Herrn Wiemer und Frau Rehbock hier zwei Repräsentanten dieser Altersgruppe gesprochen haben, die eigentlich nochmal unterstreichen, wie motiviert und flexibel die Menschen sind. Und da möchte ich mich erstmal ausdrücklich für bedanken. Und ich finde auch den gedanklichen Ansatz zu sagen, das ist ja eine Art Mentoring auch, ne, für Ältere, genau, für Jüngere. Das finde ich, ist ein sehr, sehr guter Gedanke. Und das findet auch jetzt von Frau Rehbock aus der Arbeitslosigkeit heraus, aber das findet in den Betrieben auch noch zu wenig statt, dass man eben die gegenseitigen Kompetenzen wertschätzt und sich supportet, wie man so schön sagt. Und das kann das Unternehmen aber auch mit einem organisieren, dass es halt einen wertschätzenden Wissenstransfer und Erfahrungstransfer gibt. Ich möchte auch sagen, es ist durchaus nicht so, dass Ältere nicht Technik affin sind und auch nicht auf Social Media unterwegs sind. Also das machen sehr viele und viele Ältere arbeiten sich da auch noch gut ein. Aber ich habe durchaus auch schon gehört, dass eine Bewerbung daran gescheitert ist, dass der Arbeitgeber wollte, dass halt die Person da auf TikTok unterwegs ist und dass jemand mit Mitte 50 einfach nicht mehr so zugetraut hat, diese Netzwerke zu bespielen. Das war allerdings auch jemand, der hätte auch viele andere Sachen gemacht und der war sehr, sehr gut ausgebildet und hat trotzdem ganz große Probleme gehabt, einen neuen Job zu finden, war auch mobil und alles. Also ist es eben, die beiden Fälle zeigen die hohe Motivation vieler und auch, dass die Vorurteile nicht stimmen, dass sich die Menschen im Alter nicht mehr bewegen und auch nicht dazulernen wollen und auch nicht tolle Ideen entwickeln. Und es kann halt funktionieren, wie bei Herrn Wiemer, mit einer guten Unterstützung offenbar auch der Hamburger Arbeitsagentur. Und es kann eben auch nicht so gut laufen wie bei Frau Rehbock. Und man kann es, glaube ich, nicht dem freien Spiel der Kräfte überlassen, sondern das sind ja alles kluge Menschen, die Unterstützung verdient haben und die, wenn 700.000 gemeldete Arbeitsplätze frei sind, auch irgendwo, denke ich mal, gebraucht werden.
Das ist ja sowieso das Verrückte, dass man denkt, bei diesem Fachkräftemangel, dass das so überhaupt, müssten ja eigentlich die Karten auch der Älteren, der über 50, besser sein. Also das, nach dem Motto, es werden so viele Mitarbeiter gesucht, aber offensichtlich gibt es da nicht dieses Matching. Das sind die falschen Bereiche, die falsche Arbeitsgruppe, die falsche Qualifikation, hört man dann eigentlich immer wieder. Am Telefon ist jetzt Birgit Piepers aus Niedersachsen. Schönen guten Tag, Frau Piepers.
Guten Morgen.
Frau Piepers, wie sieht die Situation bei Ihnen aus? Berufsmäßig.
Super. Also ich habe mich, auf einen totalen Mangelberuf beworben. Lehrkräfte braucht man ja nur den Fernseher anschalten.
Ja.
Es ist immer wieder Lehrkräftemangel. Ich war schon lange unzufrieden mit meinem Unternehmen.
Was haben Sie bisher gemacht?
Ich war in der Reklamationsbearbeitung eines der führenden Reiseunternehmen hier in Niedersachsen. Mhm. Apropos Technik, das war ein sehr hochtechnischer Job und ich war viel mit Technik auch befasst. Also ich sage immer, seit 1987 sitze ich am Computer, das soll mir mal einer nachmachen. Also zu dem Thema alte Leute und Technik. Ich bin auf Social Media aktiv, auf TikTok jetzt nicht, weil lehne ich aus wegen China aus datenschutzrechtlichen Gründen total ab, aber geht auch. Und wie kommt man dazu, Lehramt zu machen? Ich hatte das ja in der Mail geschrieben, Germanistik, Politik, Geschichte studiert. Deutsch ist ein Mangelfach, Politik ist oft ein Mangelfach. Mittlerweile mache ich noch Werte und Norm und demnächst Musik fachfremd. Daran sehen Sie, ich bin jetzt 58 geworden in diesem Jahr, bin jetzt seit, das ist jetzt mein viertes Schuljahr. Man kann also auch im fortgeschrittenen Alter, ich fühle mich eigentlich noch gar nicht so, zeigen, dass man lernbereit, lernfähig ist und am Lernen Spaß hat.
Ja, und auch ein ganz anderes Berufsfeld plötzlich entdeckt,
ja,
für sich.
Ja,
und ein das,
Ja.
Wie ist man Ihnen da entgegengekommen nach dem Motto, aha, das ist die rettende Lehrkraft, die uns jetzt noch fehlt, weil der Mangel so groß ist? Oder begegnen Ihnen auch Vorurteile aufgrund Ihres Alters?
Also das war, ich hatte ein Online-Vorstellungsgespräch an einer allgemeinbildenden Schule. Da hatte ich so den Eindruck, die wollten sich nicht damit belasten, noch jemanden in Häkchen so Altes in einer schwierigen Situation ausbilden zu müssen. An Berufsschulen sieht das anders aus. Da hatte ich ein Vorstellungsgespräch und ich war kaum aus dem Vorstellungsgespräch raus. Da haben die schon gesagt, wir wollen sie haben. Das ist nun grundsätzlich bei Schulen ja auch anders organisiert. Da gibt's ja, man muss sich ja bei der Schulbehörde erstmal melden, muss da zeigen, dass man überhaupt die Qualifikation hat, um in diese Fortbildung reingehen zu können. Die muss ich zugeben, ich habe immer viel gearbeitet, aber diese Qualifikation am Studienseminar ist extremst herausfordernd, was Zeitmanagement betrifft und was auch das betrifft, wie viele Stunden man arbeitet. Also 50 bis 70 Wochenstunden in den ersten anderthalb Jahren am Wochenende und auch in den Ferien war kein Einzelfall.
Da haben Sie ganz schön geknüppelt und gezeigt, wie belastbar Sie sind, auch jenseits der 50. Frau Nigele möchte da gerne drauf eingehen.
Ja, ich würde gerne einen Punkt aufgreifen, den wir jetzt, glaube ich, in vielen von den geteilten Geschichten auch schon gehört haben. Weil wir diskutieren so ein bisschen immer darüber, dass wir irgendwie Kompetenzen nachliefern müssen, ältere Beschäftigte nachqualifizieren müssen. Was wir, glaube ich, dabei eben vielleicht noch nicht deutlich genug gesagt haben, ist, dass ältere Beschäftigte halt auch mit ganz tollen Kompetenzen und Erfahrungsschätzen kommen. Und auch die Forschung zeigt, dass Kompetenzzuwächse oder auch im Alter halt möglich sind und dass Menschen auch tatsächlich ältere Personen andere Kompetenzen haben als jüngere Personen und die natürlich dann auch gewinnbringend für den Arbeitsmarkt eingebracht werden. Und auch diese Idee, die ja jetzt auch schon ein paar Mal angeklungen ist, nochmal was anderes zu machen, nochmal sich irgendwo anders einzubringen, in einen anderen Arbeitsbereich einzusteigen, ist auch etwas, was wir in den Daten immer mal wieder sehen. Also wir haben vor ein paar Jahren eine Studie gemacht, wo es vor allen Dingen um Menschen ging, die sich sogar noch vorstellen konnten, noch länger zu arbeiten als das Regelaltersgrenze, also über den Ruhestand hinaus. Und das war sehr interessant, dass ein Viertel von den Befragten, die gesagt haben, ja, ich kann mir das vorstellen, und das war auch repräsentative Daten für Deutschland, haben halt gesagt, ich möchte das aber gerne in einem anderen Umfeld machen. Ich möchte das bei einem anderen Arbeitgeber machen. Ich möchte das gerne in anderen sozusagen Kontextfaktoren machen, vielleicht auch nicht in der 100%-Stelle oder so. Und ich glaube, da sollte man nochmal darauf hinweisen, dass in älteren Beschäftigten also viele Kompetenzen halt auch ruhen, die man heben kann, und dass diese Idee, dass man sich nochmal verändern kann beruflich im Alter, auch etwas ist, was die älteren Beschäftigten selber durchaus für sich sehen und wir haben es ja auch gehört, hier entweder schon umgesetzt haben oder sozusagen im Bereich der, im Moment der Gründung sich befinden, um das dann zukünftig umzusetzen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da auch dran festhält an dieser Idee, dass man eben auch noch sich weiterentwickeln kann. Denn ein Aspekt, den ich gerne noch ansprechen wollen würde, ist, wir sehen aus der Forschung, dass diese negativen Altersstereotype nicht nur ältere Beschäftigte daran hindern, vielleicht wieder den Arbeitsmarkt zu finden, sondern wir haben noch einen zweiten Effekt, nämlich dass ältere Beschäftigte diese Stereotype internalisieren und dann für sich selbst in ihr eigenes Selbstbild übernehmen. Das heißt, irgendwann, wenn ich 200 Mal in einem Bewerbungsprozess gesagt bekommen habe, ich bin nicht kompetent genug, um diesen Job auszuführen, haben wir ein hohes Risiko, dass Menschen dann irgendwann anfangen, diese Stereotype über sich selbst zu glauben und danach eben auch zu handeln. Und dann haben wir sowas wie eine selbsterfüllende Prophezeiung, die natürlich nicht gut sein kann und auch wirklich negative Effekte für die älteren Beschäftigten haben kann.
Da ist das Beispiel jetzt von Frau Piepers ein schönes Gegenbeispiel.
Ja, genau.
Danke, dass Sie angerufen haben und gezeigt haben, also dieser Wechsel ist auch etwas, was sehr spannend sein kann. Und auch wenn er mit viel Arbeit verbunden ist, aber viele Schätze gehoben werden können und vielleicht auch man Qualitäten und Fähigkeiten entdeckt, die man lange Zeit gar nicht ausleben könnte in einem bisherigen Beruf. Am Telefon ist jetzt Herr Schneider aus Sachsen. Schönen guten Morgen, Herr Schneider.
Schönen guten Morgen.
Wie sieht bei Ihnen die Situation aus? Sind Sie selber arbeitssuchend? Sind Sie immer in einem Unternehmen als tätig, vielleicht in der Personalbranche?
Also ich berate momentan Unternehmen zum Thema Personalstrategie in Transformationsprozessen. Und habe also mit dem Mittelstand sehr intensive Arbeits- und Schnittfelder, komme aus dem Bereich der Transfergesellschaften, habe das also 15 Jahre lang in der gesamten Bundesrepublik durchgeführt, habe sehr intensive Kontakte auch mit der Bundesagentur für Arbeit gehabt und bringe jetzt diese Erfahrung der strategischen Überlegungen in der Personalentwicklung eben in unseren Mittelstand ein, um dort den Transformationsprozess personalstrategisch zu begleiten.
Wie kann man sich das konkret vorstellen?
Ich bin also im Unternehmen tätig und analysiere den Stand der Personalarbeit oder den Reifegrad der Personalarbeit in Unternehmen. Und da gibt es also für mich drei Evolutionsstufen. Das eine ist die Personalverwaltung, das andere ist das Personalmanagement und dann das agile Personalmanagement. Und in aller Regel treffen Sie in unserem Mittelstand, in unserer mittelständischen Industrie rein verwaltende Organisationsstrukturen vor. Das heißt also, das Thema Personal, es wird beide Wege mitgemacht, es wird mitunter auch halbtags mitgemacht, das Ganze. Und der Stand der Digitalisierung im Mittelstand in Richtung Personalarbeit beschränkt sich auf das Thema Arbeitszeiterfassung und Gehaltsabrechnung. Also digitale Personalverwaltung findet im Mittelstand de facto nicht statt.
Und das versuchen Sie auszubauen sozusagen oder die Unternehmen entsprechend dafür zu motivieren?
Ja. Weil die einzige Chance, die Zukunftsfähigkeit unserer Unternehmen zu sichern, ist wirklich agiles Personalmanagement. Und das erfordert ganz andere Kompetenzen und auch Herangehensweisen als das, was wir bis dato gehabt haben. Und das ist also teilweise auch sehr ernüchternd, was dort stattfindet. Und dieses Thema auch des Wordings, was dort gemacht wird, weil wie gesagt, ich bin 58 Jahre jung. Ja, also gefühlt 45 von der mentalen Fitness her. Und wenn hier über alte Mitarbeiter gesprochen wird, dann kriege ich regelmäßig einen etwas höheren Blutdruck. Also ich kenne Leute, die sind mit Mitte 30 im geistigen Vorruhestand und ich habe meine Schwiegermutter, die kam letztens mit 85 zu mir und hat gesagt, du pass auf, ich habe mir ein neues Handy gekauft, damit ich up-to-date sein kann.
Ja, also das zeigt und, also, wie groß die Unterschiede sind. Es tut mir wirklich sehr leid, dass ich Sie an dieser Stelle unterbrechen müssen, weil wir gleich die Nachrichten haben, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, auf den wir danach auch noch eingehen wollen. Und alle können sich natürlich weiter an der Sendung beteiligen. Schwierige Suche, trotz Fachkräftemangel, kein Job für Ü50. Sie können uns anrufen 00800 446 44 64 oder eine Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk Lebenszeit.
Weiter mit Dörte Hinrichs am Mikrofon und noch bis 11.30 Uhr widmen wir uns der schwierigen Arbeitsplatzsuche. Trotz Fachkräftemangel kein Job für Ü50, fragen wir und haben eben ja auch schon einige Erfahrungen gehört von Betroffenen, aber auch wie man seine Jobchancen vielleicht erhöhen kann, zum Beispiel durch Netzwerken, durch gezielte Bewerbungen, aber auch durch Offenheit für vielleicht ganz neue Berufsbranchen. Wir wollen auch diskutieren, was sich in den Köpfen einiger Unternehmer vielleicht ändern muss, zum Beispiel das Bild vom Alter und älteren Arbeitnehmern, aber auch, was diese selbst tun können, um doch noch einen Job zu bekommen. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 446 44 64 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Und natürlich können Sie auf Wunsch auch anonym bleiben. Weiter diskutieren wir mit Dr. Laura Negele, Juniorprofessorin für Erwerbstätigkeit und Bildung im Alter an der TU Dortmund, mit Evelyn Reder vom Bundesvorstand des DGB und mit Daniel Terzenbach vom Vorstand der Bundesagentur für Arbeit. Und wir möchten gerne in diese Runde einsteigen mit Herrn Schneider, den wir vor den Nachrichten schon gehört haben aus Sachsen und der, glaube ich, noch einiges zu sagen hat zum Bereich Personalstrategie und Beratung im deutschen Mittelstand. Sie haben das eben schon angeführt, Herr Sachsen, dass Sie als 58-Jähriger da durchaus beratend tätig sind und versuchen, ja, auch gerade diese Altersgruppe für die zu werben, dass die Fähigkeiten hat. Aber Sie selber stoßen da auch auf Vorbehalte.
Wie gesagt, also der entscheidende Punkt ist die Qualität der Personalarbeit in den Unternehmen. Und ich wurde jetzt von einem Geschäftsführer gefragt, können Sie mir eine Unterstützung geben bei der Auswahl eines neuen Personalleiters? Dann hat er mir Bewerbungen vorgelegt und er ist selber Techniker und hat einen anderen Blick drauf und trägt da momentan die Verantwortung und komme ich eben aus dem Personalbereich und gehe her und sage, der entscheidende Punkt ist ja am Ende, welche Aufgaben soll der neue Mitarbeiter oder der neue Personalleiter für Sie erfüllen? Und der erste Punkt ist für mich Fähigkeiten und Kompetenzen, beziehungsweise Kompetenzen und Potenziale. Und diese Fähigkeiten, Kompetenzen und Potenziale können Sie zum Beispiel nicht in Personalmanagement-Softwaren abbilden. Auch die Bundesagentur für Arbeit ist nur bedingt dazu in der Lage. Und meine Empfehlung ist immer die, wenn Mitarbeiter 60-70% von dem mitbringen, was sie sich wünschen, dann probieren sie das mit diesen Mitarbeitern. Und wenn wir hergehen und sagen, wir digitalisieren die Personalauswahl immer weiter, oder die, dann kommen wir auf das Thema Qualifikationen. Was der Herr Terzenbach vorhin auch angesprochen hat, dann gleichen Softwaren Profile ab von Kompetenz, von Qualifikationen, die erforderlich sind, um diese Stelle auszufüllen. Das können Sie aber vollumfänglich überhaupt nicht darstellen. Dann selektiert die Software die erfahrenen Mitarbeiter und sagt ungeeignet. Und das ist ein Riesengap, was momentan gefüllt werden muss. Und dann kommen Sie auf das Thema Kompetenzen und Erfahrungen in den Personalabteilungen. Und das, die werden in aller Regel von sehr jungen Mitarbeitern besetzt, die nicht über die entsprechenden Berufsbilder, Kompetenzanalysen und dergleichen verfügen. Und diesen gordischen Knoten aufzulösen, das ist im Prinzip unsere Zukunftsaufgabe.
Das finde ich ganz wichtig. Das vielleicht gebe ich aber direkt mal an Herrn Terzenbach weiter. Ist das so, dass diese Kompetenzen, die Leute mitbringen sollen, auch wenn sie zum Beispiel über 50 sind, alle durch eine Software generell in diesen Firmen abgeglichen werden und dadurch viele Fähigkeiten, Erfahrungen gar nicht erfasst werden können?
Ja, Sie brauchen natürlich erstmal ein System als Organisation, auch öffentliche Arbeitgeber brauchen natürlich erstmal ein System, wie man irgendwie Vergleichbarkeit schafft. Und in Deutschland, wir haben es gerade vorhin ja angesprochen, ist formale, zertifizierte Bildung so das höchste Gut, wie man Einstellungsprozesse, wie man Weiterentwicklungsprozesse organisieren kann. Das ist schon tatsächlich anders als in anderen Ländern. Und ich kann da nur unterstreichen, das Thema Tätigkeiten und Erfahrungen, also informelle Kompetenzen, die finden bislang insgesamt am Arbeitsmarkt viel zu wenig Rücksicht. Und deswegen glaube ich schon, dass das ein Thema ist, wie man auch, und wir werden immer mit einer guten Software auch arbeiten müssen, wie man das zukünftig in Systemen nutzt. Und ich glaube, da sind gerade sowas wie jetzt erste Experimente mit Systemen von künstlicher Intelligenz, also AI, spielt bei sowas genau eine Rolle, weil man sehr, sehr viel differenzierter mit großen Datenmengen, die zum Beispiel halt auch Vorerfahrungen, Tätigkeiten und informelle Kompetenzen berücksichtigen können, da kann man zielgenauer werden. Also ich glaube schon, dass es auch Software weiter für sowas systematisch braucht, sogar eher ausgebaut, indem man sie in Anführungsstrichen klüger, allgemein und breiter denkend baut.
Okay, ich bin mal gespannt, was Constanze Kissing dazu sagt, die uns aus der Nähe von Tübingen anruft und selber Leiterin der Personalentwicklung ist einer großen Organisation im Gesundheitswesen. Schönen guten Tag, Frau Kissing.
Ja, schönen guten Tag. Ich grüße Sie aus der Nähe von Tübingen.
Ja, das passt wunderbar, dass Sie jetzt anrufen, weil wir ja gerade geguckt haben, wie gehen die Personale eigentlich vor bei ihrer Auswahl? Helfen da Softwaresysteme? Wie werden auch da Ältere stärker berücksichtigt? Welche Erfahrungen machen Sie?
Also zum Thema Softwaresysteme kann ich jetzt gar nicht so viel berichten. Also selbstverständlich haben wir auch eine sogenannte Bewerberplattform, da werden praktisch die ganzen Unterlagen hochgeladen, was in der Tat auch für manche Menschen, aber ich würde es gar nicht so am Alter festmachen, eine Hürde ist. Aber ansonsten haben wir jetzt dann noch keinen Abgleich oder keine Funktion, die praktisch dann schon aussortiert. Also das läuft mit unserer Software nicht so. Also wir sind noch ziemlich nah am Menschen. Weiß ich nicht, ob das jetzt vielleicht altmodisch ist, aber wir schauen schon sehr, sehr stark auch darauf, was bringt die Person jetzt mit, natürlich an formalen Dingen, aber auch welche Erfahrungen hat sie im Berufsleben schon erworben. Und ich kann nur sagen, also wir als Arbeitgeber einer öffentlichen Verwaltung also sind natürlich auch sehr, sehr stark gehalten, keine Altersdiskriminierung hier bei uns vorwerfen zu lassen. Und ich kann nur sagen, also wir haben jetzt erst vor kurzem wieder einen 55-jährigen Innenrevisor eingestellt, dann einen fast 60-jährigen Leiter eines Service-Desks. Da ist natürlich dann aus Arbeitgebersicht die Überlegung, wie lange bleibt er uns erhalten? Ja, also wird er dann seinem Team, wird er dann demnächst wieder aussteigen und es geht wieder von vorne los. Also das sind natürlich auch Überlegungen, die ein Arbeitgeber anstellt.
Die Sie aber nicht abschrecken, weil Sie denken, da sind noch genug Kompetenzen. Absolut. Und wir können die Arbeitskraft erhalten.
Absolut. Und also ich kann auch nur jetzt von uns berichten, also unser Altersdurchschnitt bei 1300 Mitarbeitenden ist bei 46. Und natürlich kommen relativ viele Junge nach. Und bei uns, also als Personalentwicklerin, unser Fortbildungsangebot hat überhaupt keine Alterslimitierung. Also das ist alles für alle frei zugänglich und jeder kann sich anmelden. Gleichwohl sehen wir natürlich auch, dass sich manche ältere Kolleginnen und Kollegen dann nicht mehr so arg dafür interessieren. Aber auch da sind wir gerade dabei, eine Bedarfsanalyse nochmal zu machen und auch genau diese Altersgruppe anzusprechen. Was fehlt euch denn bei uns im Programm? Und da kommen gerade ganz interessante Informationen.
Was sind das für Informationen?
Ja, also genau dieses Thema, was auch hier schon mehrfach angesprochen wurde. Wir trauen uns vielleicht dann doch nicht so diese neuen Technologien zu. Wir haben Sorgen, da überrannt zu werden, weil also gerade unsere Belegschaft, die aus einer relativ verstaubten Zeit kam, musste jetzt in Corona extrem schnell lernen. Und die externen Trainer, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben auch gesagt, also so eine Lernkurve wie bei uns haben sie selten gesehen. Also alle Mitarbeitenden bekamen dann einen Laptop. Mobiles Arbeiten steht an. Also auch die ganze Arbeitsrelativ, also das, dieses Wie arbeite ich, das New Work, ne, das ist ja was ganz anderes. Bin ich jetzt mehr im Büro, bin ich jetzt mehr zu Hause, gehe ich jetzt auf neue Arbeitsflächen, wo ganz viele Menschen zusammenarbeiten. Also das muss einer, der 30 Jahre im Einzelbüro gesessen hat, auch erstmal verarbeiten.
Stichwort lebenslanges Lernen. Also da passiert ganz, ganz viel. Und offensichtlich bei Ihnen mit Erfolg. Also das wird
mit
angenommen.
Erfolg, gleichwohl, das war eigentlich auch ein Anliegen, warum ich jetzt hier angerufen habe. Vieles, was ich sagen wollte, wurde schon gesagt. Also dieses Thema Generationen, das ist für uns auch eine große Herausforderung. Und da bin ich der Meinung, da sollten wir auch gesellschaftlich und in der Öffentlichkeit, also auch in den Medien, wird ganz oft, also ist mein Eindruck, werden mehr so die Unterschiede der Generationen betont. Und das erlebe ich jetzt auch, wenn ich zum Beispiel mit jungen Führungskräften rede. Die sagen dann schon auch sowas wie die Frau Rehbock vorhin sagte, naja, wenn ich jetzt so einen über 50-Jährigen einstelle, das ist die Generation meiner Eltern. Und da wissen die auch nicht so richtig, wie damit umgehen. Mhm. Und da bieten wir natürlich dann auch viel Unterstützung. Ja, und bei uns ist wirklich alles gemischt. Und wirklich, also auch in Führungskräftetrainings und so weiter und auch Mitarbeitende und Führungskräfte gehen zusammen in unsere Resilienzseminare, gerade so dieses Thema Gesundheit, da kommen alle zusammen und ich kriege gerade ein bisschen Gänsehaut, weil das immer so toll ist und da wächst so viel Verständnis auch füreinander und Wertschätzung, wenn die einfach mal offen über ihre Wehwehchen und Problemchen und so weiter reden und dann stelle ich aber auch fest, also Altersgrenzen gibt es da gar nicht.
Ja. Vielen, vielen Dank, Frau Kissing, für dieses wunderbare, positive Beispiel. Und Frau Nägele möchte darauf eingehen.
Ja, ich erstmal vielen Dank auch für die Perspektive aus den Unternehmen. Sehr spannend. Ich wollte zwei Punkte aufgreifen. Und zwar, Sie hatten ja eben so ein bisschen den Stichpunkt gesagt, wir sehen da auch Probleme, mit uns die Älteren sozusagen mitzunehmen bei diesen Lernangeboten. Und ich glaube, was wir vielleicht auch nochmal hervorheben sollten, wir reden jetzt immer über die Gruppe der älteren Beschäftigten und was wir denn für die tun können. Und das Beste ist, was wir eigentlich für ältere Beschäftigte tun können, gerade bezogen auf Lernen, aber auch auf Gesundheitsförderung, ist so, eben nicht erst mit der Gruppe der älteren Beschäftigten anzufangen, sondern was wir brauchen, sind im Prinzip Personalentwicklungsmaßnahmen, die ein komplettes Erwerbsleben abbilden und die auch im Prinzip Lernprozesse über die ganze Karriere hinweg hochhalten. Denn was wir sehen, dass die größte Hürde ist, Menschen sozusagen zu wieder an Lernen ranzuführen, wenn sie zum Beispiel längere Zeit das nicht mehr gemacht haben, wenn sie lernentwöhnt sind. Das heißt, die eigentliche sinnvollste Maßnahme, um Ältere zum Lernen zu bringen, ist darauf zu achten, dass sie nie aufhören, das zu tun. Und deswegen ist es immer gut zu hören, wenn im Prinzip Lernprogramme und Projekte auch offen sind für alle Altersgruppen. Aus der Forschung, die wir aktuell in den Unternehmen betreiben, sehen wir zum Beispiel aber auch, dass es wichtig ist, daran zu denken, dass unterschiedliche Altersgruppen anders angesprochen werden wollen, wenn es darum geht, zum Beispiel bei Qualifizierung oder Gesundheitsförderung oder Ähnlichem mitzumachen. Es geht darum, dass ältere Personen tatsächlich ein bisschen andere Formen der Begleitung in solchen Prozessen brauchen, dass sie vor allen Dingen eine Nachbereitung sich wünschen, also dass das Gelernte danach nochmal reflektiert werden kann. Also wie gesagt, ich würde hier den Punkt nochmal stärker machen wollen, dass wir im Prinzip eigentlich erwerbsverlaufsbezogen denken sollen. Und einen zweiten Punkt noch ganz kurz zu dem Thema Generation. Ich muss sagen, dass ich mich sehr störe an diesem Begriff und auch ein bisschen daran störe, wie das sozusagen stark in der, gerade wenn man sich in Unternehmen unterwegs ist, beraten, was ich auch mache. Weil was wir aus der Forschung sehen können, dass die Unterschiede innerhalb der Menschen einer Generation teilweise viel, viel größer sind als zwischen Generationen. Und zum Beispiel greifen wir nochmal den Punkt mit den digitalen Kompetenzen auf. Es macht viel mehr aus, ob jemand in seinem Erwerbsleben, in seinem Berufsleben, in seiner Branche, in der er tätig war, Berührung mit digitalen Arbeitsmitteln und Arbeitsweisen hatte, als in welcher Generation oder welchem Jahrgang er geboren ist. Es gibt mehr Unterschiede zwischen Personen, die unterschiedliche Bildungsgrade haben, aber das gleiche Alter haben, als zwischen Personen, die 10 Jahre voneinander altersmäßig entfernt sind. Und wenn wir mit diesem Generationsbegriff arbeiten und auch immer unterschiedliche Generationen im Unternehmen so ein bisschen gegeneinander aufwiegeln oder zumindest sagen, die sind anders, was wir dann machen, ist eine Stereotype. Also wir kreieren Stereotype, Vorstellungen darüber, wie Menschen einer bestimmten Generation sind. Und Sie können sich sicherlich in Ihrem eigenen Freundeskreis mal umgucken. Da gibt es Menschen, die werden das gleiche Geburtsjahr haben wie Sie, aber ganz andere Lebens- und Erwerbserfahrungen gemacht haben und ganz anders aufgestellt sein. Und eigentlich müssen wir eher auf diese Unterschiede gucken, als das einfach hinter diesem Generationenbegriff irgendwie zusammenzuführen. Denn was wir machen, ist, wir ignorieren individuelle Lebenserfahrungen, Karrierewege und eben auch Wünsche und Bedürfnisse von Personen.
Das heißt, diesen Generationenbegriff nicht gegeneinander auszuspielen, was natürlich jetzt aufgrund der demografischen Entwicklung sehen wir natürlich, dass es wir so viele ältere Menschen haben, rein statistisch, und weniger Jüngere, die nachkommen. Das ist vielleicht auch etwas, was aufgrund dieser Entwicklung, dass man dann stärker in diesen Alterskohorten denkt. Das ist aber auch etwas, ich möchte es mal bei Frau Reda nachhaken, auf der Gewerkschaftsebene. Wie guckt man da darauf? Sagt man auch, man muss gar nicht so die Unterschiede zwischen den Generationen betonen, oder ist das doch noch sehr stark vorhanden?
Also zunächst einmal kann ich nur allem zustimmen, was Frau Professorin Nägele gerade gesagt hat. Das ist natürlich genau das, was wir nicht wollen und was auch zu Stereotypen und Altersdiskriminierung führt. Nur wir treffen halt auf einen Arbeitsmarkt, der oft so tickt, ne? Dass dann halt nach Alter auch aussortiert wird. Und das ist, glaube ich, genau die Problematik. Und da muss man ja drauf reagieren. Erstmal, indem man halt auch nicht müde wird, genau das zu sagen, was wir eben auch gerade gehört haben, dass eben jeder Mensch vollkommen individuell aufgestellt ist und ein ganz eigener Mensch ist und der auch verdient hat, als solcher wahrgenommen zu werden und nicht einer Gruppe zugeordnet zu werden und dann eben auch mit Vorurteilen belegt zu werden. Mhm. Und da wollte ich in dem Zusammenhang auch noch mal auf das Thema Software-Systeme kommen. Ich finde das immer gut, wenn sich da digital etwas entwickelt. Die Problematik ist nur, man weiß ja nicht, was dort hinterlegt ist bei der Personalauswahl. Und das ist oft auch nicht transparent, was da im Hintergrund läuft. Und deshalb war mir das, was Frau Kissing gesagt hat, sie sagte, nah am Menschen, das war mir sehr sympathisch, weil man kann ja mit Software-Systemen arbeiten, aber das ersetzt nicht das persönliche Gespräch. Und da machen wir eben die Erfahrung, vorher wird aussortiert und die Menschen haben aufgrund äußerer Merkmale bekommen die gar nicht die Chance, überhaupt in ein Bewerbungsgespräch zu gehen und den Arbeitgeber von ihrer Person und ihrem Können zu überzeugen. Und ich glaube, da liegt das Problem. Nicht, dass wir diese Barrieren im Kopf haben, sondern dass das viele von den Arbeitgebern noch so denken oder überhaupt die Gesellschaft so denkt und immer Altersgruppen bildet und denen dann bestimmte Dinge auch zuschreibt. Zum Beispiel auch, dass sie nicht digital unterwegs sind, dass sie lernentwöhnt sind, was ja wie jetzt schon öfter auch gesagt wurde, einfach so pauschal nicht stimmt.
Jetzt möchte ich noch eine Mail zitieren von einer Hörerin. Sie schreibt, sie ist 54 Jahre alt, habilitierte Wissenschaftlerin, die versucht hat, Familie, drei Kinder und Karriere zu vereinbaren. Sie ist leider gescheitert. Selbst befristete Stellen sind kaum zu erhalten. Sie war ein Jahr arbeitslos und ist jetzt für 3 Jahre in einem Projekt angestellt. Danach, schreibt sie, wird die Altersdiskriminierung zuschlagen. Eine 60-jährige hochqualifizierte Kollegin von mir hat es aufgegeben, noch eine Stelle zu suchen. Also ist der Wissenschaftsbereich auch einer, wo gerade diese Altersdiskriminierung vielleicht besonders stark ausgeprägt ist?
Ja, also ich glaube mal, die Frage war an mich gerichtet, genau. Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir in unterschiedlichen Branchen unterschiedliche stark ausgeprägte Altersdiskriminierung finden. Die Wissenschaftsbranche ist natürlich eine sehr spezifische. Das liegt halt auch daran, dass sie sehr spezifische Beschäftigungsvoraussetzungen, Bedingungen haben. Gerade erst gestern wurde im Bundestag ja wieder über das Zeit-VG diskutiert. Aber es ist in der Tat so, dass die Wissenschaft eben einen sehr starken Flaschenhals hat. Das heißt, an irgendeinem Punkt muss ich es auf eine entfristete Professur in der Regel, wenn man an der Universität bleibt oder an der Hochschule geschafft haben. Ansonsten ist es tatsächlich relativ schwer, mich weiter in dem System zu bleiben. Was ich immer persönlich etwas perfide finde, ist, dass wir auf der einen Seite gibt es so ein Bild von diesem weisen Professor, der irgendwie Weisheit verkündet. Und da als junge Nachwuchswissenschaftlerin bekomme ich zum Beispiel auch Stereotype häufig zu hören, dass ich da noch nicht genügend Erfahrung habe, mich da noch nicht genügend zu äußern kann, obwohl ich inzwischen auch 10 Jahre diesen Job mache und vielleicht näher an der aktuellen Forschung dran bin als viele Kollegen, die eher inzwischen in der Wissenschaftsverwaltung sind oder Kolleginnen. Aber gleichzeitig, ja, es ist einfach so, dass wir in unterschiedlichen Branchen unterschiedliche Vorstellungen davon haben, ab wann jemand allzu alt ist oder wann es noch möglich ist, sozusagen diesen Job auszuüben. Und die Wissenschaft ist diesbezüglich eine sehr harsche Branche.
Und da kann man auch keine großen Hoffnungen machen, wie man da das Alter vielleicht nicht als ausschließendes Kriterium sieht, sondern...
Ja, also ich würde immer sagen, das Aufgeben ist natürlich auch keine Lösung. Aber ja, also wie gesagt, Wissenschaft ist auch nochmal sehr speziell, weil wir eben diese befristeten Zeitverträge haben, die es ja in wenigen anderen Branchen in dieser Art und Weise gibt. Das heißt, da gibt es auch einfach formale Hürden. Personen, die 12 Jahre voll haben, können eben nicht weiter an Universitäten beschäftigt werden. Und ja, aber man muss natürlich auch mal die Kolleginnen und Kollegen fragen, die zum Beispiel Projekte leiten. Ich habe das jetzt auch bei mir in der Nachwuchsgruppe, ich leite nebenbei noch eine Nachwuchsgruppe, haben wir eine Stelle ausgeschrieben und da bewerben sich Leute, die sind 15, 20 Jahre älter als ich. Und da muss ich sozusagen, ist halt auch interessant zu hören, was die Kolleginnen und Kollegen sagen. Ich sage, den würde ich gerne einladen, den würde ich mir gerne angucken, denn ein Punkt, den ich auch noch gerne stark machen wollen würde. Es gibt interessante Studien, die zeigen, dass wenn ältere Beschäftigte es quasi ins Vorstellungsgespräch schaffen und dort in direkten Austausch mit dem potenziellen Arbeitgebenden treten, dass dann zum Beispiel Altersstereotype weniger eine Rolle spielen, als das jetzt bei der formalen Begutachtung von Lebensläufen zum Beispiel der Fall ist.
Also diese Hürde muss man erstmal schaffen, da hinzukommen. Am Telefon ist jetzt Frau Bergmann aus Delmenhorst. Schönen guten Morgen, Frau Bergmann.
Ja, guten Morgen, ich grüße Sie.
Sie sind im Job. Wie alt sind Sie?
Ich bin 70.
Oh, da hätten Sie doch eigentlich sich schon zur Ruhe setzen können, oder?
Ja, das hatte ich eigentlich auch schon getan, aber ich war nicht so zufrieden und wollte noch weiterhören, was für mich und mein Hirn, sag ich immer, tun. Und habe dann ganz spontan mich auf eine Anzeige gemeldet. Da wurde eine Mitarbeiterin gesucht in einer Anwaltskanzlei und das habe ich früher, also war ich auch in dem Bereich tätig. Und dann habe ich innerhalb noch nicht einer Woche die Stellenzusage bekommen. Also, und ich bin sehr dankbar, dass ich also das noch wieder machen darf.
Ja, ein wirklich positives Beispiel.
Genau.
Das heißt, wie wurde Ihnen der Anfang leicht gemacht oder wurde Ihnen das Alter überhaupt positiv dann angerechnet?
Also ich hatte in der Bewerbung schon geschrieben, man möge doch bitte nicht auf mein Alter, sondern auf meine Zeugnisse schauen. Und das hat man dann also auch getan, wobei die Zeugnisse meinem Alter entsprechend auch schon circa 30 Jahre alt sind. Aber Man hat mir Mut gemacht in dem Bewerbungsgespräch und gesagt, also die Ängste, die würde man mir wohl nehmen können, nämlich die vor den Programmen, den neuen und der neuen Technik und so. Und ja, ich habe eine ganz nette Kollegin gefunden, die also mir das nicht nur einmal, auch zum zweiten Mal erklärt, wenn ich Fragen habe. Und ich bin wunderbar aufgenommen worden. Man macht mir da also keine Vorhaltung oder des Alters wegen.
Ja, also ein wirklich positives Beispiel. Das ist schön und ja, hoffentlich auch inspirierend für andere Unternehmen, dass da durchaus viele gewillt sind, auch im Alter sich noch fortzubilden und sich auch einfach zu bewerben und sich zu trauen, also das zu tun. Aber da sind die Branchen, sind die wahrscheinlich unterschiedlich. Herr Terzenbach, kurz vor Ende der Sendung hier noch, wo sehen Sie denn Potenzial, dass man sagt, okay, dieser Fachkräftemangel, der ja auch in vielen Branchen ist, im Pflegebereich, in anderen Branche. Und wir haben andere gehört, im Bildungsbereich natürlich auch. Das heißt, da gibt es denn automatisch weniger Vorbehalte und bessere Chancen oder ist auch das da schwierig?
Nee, es wird insgesamt wird die gesamte Wirtschaft in allen Dimensionen wird einfach älter im Schnitt. Wir sind eine der ältesten Gesellschaften der Welt. Und wir haben jetzt, ich will das zum Schluss nochmal klar machen, weil wir auch häufig gerade darauf geguckt haben, wo haben wir noch mehr Potenzial. Aber wir haben ja auch schon eine Menge erreicht. Also wir haben jetzt erstmals 8 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, die über 55 sind. Und wir haben hier gerade ein tolles Beispiel gehört von einer Person, die über 70 Jahre alt ist. Also da ist eine ganze Menge in Deutschland passiert und das wird weiter zunehmen. Da zeigen alle statistischen Tendenzen hin. Also die Beschäftigungsquoten werden weiter von Älteren zunehmen, egal welche Altersgruppe ich mir anschaue. Und das geht gerade über alle Segmente. Und da sind wir, wenn wir auf die Menschen gucken, zum Beispiel bei den über 55-Jährigen, auch international hat sich bei uns einfach schneller und breiter was bewegt, weil wir halt eine der ältesten Gesellschaften sind. Ein Thema wird sicherlich trotzdem sein, die Frauenerwerbstätigkeit von Älteren, die wird unser großes Thema in der Zukunft sein. Männer, die über 55 sind, arbeiten überproportional und bei den Frauen ist das noch nicht in der. Das bräuchte jetzt aber wahrscheinlich eine eigene Sendung, um das nochmal zu analysieren. Aber da ist sicherlich noch ein Potenzial und da gucken wir schon auch in Berufe, die wir besonders suchen. Da sind die Care-Berufe, da sind die Einzelhandelsberufe, das ist überall, da sind auch viele Potenziale.
Da kann man noch viel tun. Ganz kurz, Frau Rehler, was würden Sie mitgeben, Menschen über 55, über 50 für die Jobsuche?
Oh, das ist eine schwierige Frage, weil da jeder ganz anders aufgestellt ist. Aber ich würde sagen, alle Ressourcen anzuzapfen, Netzwerke zu nutzen, den Mut nicht zu verlieren auf der Jobsuche und auch vor allem auch im Blick zu haben, die soziale Absicherung. Ne? Das genau. Ist ja auch ein Punkt, dass Menschen einfach Arbeit brauchen, genau. Um vor Altersarmut geschützt zu sein.
Ne? Das ist nochmal ein ganz wichtiges Schlusswort. Vielen Dank allen Hörerinnen und Hörern, die sich an der Diskussion beteiligt haben und auch meinen Experten und Expertinnen hier in dieser Runde. Hier folgt gleich die Sendung Umwelt und Verbraucher. Noch einen schönen Tag und allen Arbeitssuchenden viel Erfolg wünscht Dörte Hinrichs.